ein Außenseiter, der die Zukunft vorhersagen kann, irgendwie ein komischer, schrulliger Mensch, der immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte in seinem Leben, aber dann hat er irgendwie im entscheidenden Moment konnte vorhersagen, was in der Zukunft passiert. Wenn wir zu einem sagen, du sprichst ein prophetisches Wort, dann heißt das meistens irgendwie, der hat irgendwas auf die Zukunft gesagt und wir denken, naja, das wird dann schon eintreten. Oder auch im Satz, bin ich ein Prophet, ist so viel wie der Satz, kann ich die Zukunft vorhersagen. Das ist ein Teil der Wahrheit, dass Propheten tatsächlich die Zukunft vorhersagen. Ich habe allerdings aus Büchern, die ich in den letzten Tagen gelesen habe, gelernt, das ist nur ein sehr kleiner Teil der Wahrheit. Also war nicht, wenn man sozusagen die ganzen Propheten durchguckt im Alten Testament, dann ist mit ein sehr geringer Prozentsatz das, dass sie irgendwelche Zukunft vorhersagen, die auch für uns noch in die Zukunft liegt, insbesondere. Das ist nicht so viel. Es ist aber ein Teil und ich komme da auch nachher noch darauf zurück, spielt auch eine Rolle. Propheten sind zum Hauptteil sind Propheten Leute, die an den Bund mit Gott erinnert haben. Also das geht zurück auf Mose, an Sinai ist ein Bund geschlossen worden, da sind unter anderem dem Volk die 10 Gebote gegeben worden, aber es sind noch viel mehr Dinge gesagt worden und Anweisungen gegeben worden, wo Gott gesagt hat, wenn er die einhaltet, dann hat das positive Auswirkungen. Das nennt man dann Segen. Und wenn er sie nicht einhaltet, dann hat das negative Auswirkungen. Das nennt man dann gemeinhin Fluch. Also die Worte, die Gott gesagt hat, können zum Segen und zum Fluch werden. Für Leute wie mich ist es schon spannend, in der Mitte ist doch nicht viel. Also, und die Propheten erinnern daran. Und zwar alle, also oft haben die auch zum ganzen Volk gesprochen. Hier ist jetzt ein Spezialfall, dass sie nur zu den führenden Leuten gesprochen haben. Das haben sie auch oft getan, aber es gibt auch Worte von Propheten, die ans ganze Volk gehen. Ich habe 15 Verse ausgelassen, da geht es auch ums ganze Volk. Viele Propheten sind tatsächlich hatten den Auftrag, zur Führungsschicht zu gehen. Also das fängt schon bei David ganz früh an, dass da Propheten aufgetreten sind. Nathan sagt ihm zum Beispiel, dass das mit der Frau von Uriah falsch war. Also das ist so ein klassischer prophetischer Satz. In die Situation, Gottes Wort reingesprochen, sagen, das läuft hier bei dir schief. Oder auch ein ganz bekannter ist Elia, der Frau vom König gesagt hat, das geht so nicht mit dem Götzen, die könnt ihr nicht anbeten. Ihr betet die falschen Götter an. Oder Amos war einer, der über lange Phasen gesagt hat, das geht hier so nicht. Ihr könnt das Sozial nicht so aus dem Ruder laufen lassen. Ihr könnt die Schwachen nicht unterdrücken und alles, was ja auch teilweise wieder in dem Text anklingt. Also Propheten, die haben Gottes Wort gehabt für eine ganz bestimmte Situation. Und eigentlich auch Gottes Wort. Also es war jetzt nicht so, dass der hier ja lang rum analysiert und sagt, wie ist denn die Situation, sondern Gott gibt ihm einen ziemlich klaren Auftrag und mit dem Auftrag geht er hin und den richtet er genauso aus, wie er es von Gott gehört hat. Für die Führungsschicht haben die ja gelegentlich schon was ausrichten müssen und das geht nicht immer gut aus. Also Propheten wurden verfolgt, umgebracht, sind gefoltert worden, saßen in irgendwelchen dunklen Gefängnissen. Also es ist ein gängiges Muster, dass Gott spricht und der Prophet richtet aus. Das Lesen von prophetischen Büchern, das habe ich auch gelernt die letzten Tage, sowohl aus Büchern, da stand tatsächlich drin, das Lesen von prophetischen Büchern sei manchmal etwas schwierig. Das habe ich dann auch am eigenen Leib erfahren und habe mir auch überlegt, lassen wir es einfach weg, predigen bei den Baptisten ist ja möglich, über jeden Text zu predigen. Dann dachte ich aber, nee, jetzt stellen wir uns dem mal, auch wenn es schwierig ist, und nehmen das als Ansporn, dass es vielleicht für uns alle, wenn wir Schwierigkeiten haben, solche Texte zu lesen, aber ich will es als Ansporn nehmen, vielleicht auch mal mehr wieder in den Propheten zu lesen, dass man das tatsächlich versteht. Also deshalb, weil die schon schwierig zu verstehen sind, sage ich auch was zum geschichtlichen Umfeld. Ich glaube, das hilft manchmal, wenn man solche Texte vor sich hat, dass man eine Vorstellung hat, wo hat der überhaupt reingeredet. Also Hesekiel lebte zu der Abfassung dieses Textes bereits in Babylon. Dahin ist er gekommen, weil er sozusagen einen nicht so ganz guten Teil jüdischer Geschichte im eigenen Leib erlebt hat. Also ganz kurz, nach David ist das Reich irgendwann mal geteilt worden. Und es war ein ewiges Hin und Her. Im Norden waren die Assyrer, im Süden waren die Ägypter und zwischendrin eingeklemmt waren irgendwie diese zwei Reiche. Und die haben sich da mehr oder weniger gut durchlaviert zwischen beiden, ging dann aber so, dass die Assyrer irgendwann mal das Südreich, das Nordreich übernommen haben erstmal, also was Israel hieß. Und später ging dann auch das Südreich, stückweise muss man sagen, ging da immer irgendwelche Schlachten verloren und dann gab es immer eine Deportation. Also die haben dann immer irgendwelche Leute mitgenommen und das waren nicht wenig. Also das waren, da stehen dann schon Zahlen von 10.000 und so. Allein schon logistisch eine gute Leistung, die da quer über die Lande zu Fuß zu bringen. Aber, und Hesekiel war einer, der bereits so in einer ersten Deportation mitgenommen worden ist. Man vermutet, er war irgendwie Priester und ist halt mit dem Volk, den haben die Assyrer damals mitgenommen. Aber dieser Text ist dann sozusagen entstanden, als er endgültig erfahren hat, jetzt ist Schluss. Also Jerusalem ist gefallen und tatsächlich die Letzten sind deportiert worden. Also das kann man vorher nachlesen, da richtet ihm ein Bote aus in Kapitel 33. Jetzt ist Schluss. Es ist die Nachricht da, Jerusalem ist gefallen. Was natürlich ein nationaler Zusammenbruch war, was das im Grunde das Ende war für das Volk, weil ihre Vorstellung war immer, wenn wir Land haben, wenn wir den Tempel haben, dann ist alles gut und dann ist Gott bei uns. Und was ist jetzt, wo der Tempel, wo alles geschleift ist und wo wir deportiert sind, was ist das jetzt? Ist es vorbei mit Gott? Ist es aus? Also das ist die Situation, in die hier hineingeredet wird. Und das hat auch Auswirkungen auf die Botschaft von Hesekiel. In den ganzen Kapiteln davor, sozusagen, solange die Katastrophe nicht da ist, und das gibt es auch bei anderen Propheten, solange die Katastrophe noch nicht da ist, sagen die Propheten immer, wenn ihr nicht tut, was Gott euch gesagt hat, dann wird die Katastrophe eintreten. Und anscheinend ab Kapitel 34 in Hesekiel dreht sich das ein bisschen was. Da gibt es dann Texte, wo er sagt, das ist nicht das Ende. Gott macht mit euch nicht Schluss. Also wo sozusagen auch im Alten Testament was deutlich wird schon von dem, was Gottes Gnade ist, von dem, was Gottes Hoffnung ist, wo er sagt, es geht weiter mit euch. Also das passiert ja in dem Text auch, da deutet sich ja schon an, mit den, dass die Weide wieder kommt, dass es wieder grün wird, dass Gott sie zurückführt. Also sie sind in eine Katastrophe gelaufen, sogar eine selbstverschuldete Katastrophe, aber offensichtlich hat Gott Mitleid mit ihnen. Und gibt ihnen auch den Ausblick, es gibt wieder eine bessere Zukunft mit mir. Trotzdem man selbstverschuldet da reingelaufen seid, trotzdem es jetzt eine Katastrophe ist, trotzdem ihr auch mit euren Vorstellungen keine Hoffnung mehr haben könnt eigentlich, so wie ihr euch das gedacht habt, es gibt mit mir wieder eine Zukunft und eine Hoffnung. Zweite Bemerkung, Gottes Herde. Hesekiel teilt ja hier seine Botschaft, oder man muss sagen, Gott gibt seine Botschaft über Hesekiel weiter im Bild einer Schafherde. Und zwar wird das Bild für beides benutzt, zum einen für den Fluch noch, also da leuchtet ja auch nochmal was auf, dass er sagt, ihr seid in der Situation, weil in eurer Gesellschaft einiges schiefgelaufen ist. Das wird anhand der Schafherde deutlich gemacht, aber auch die Hoffnung wird anhand der Schafherde deutlich gemacht. Grüne Wiese, Wasser, wohin sie geführt werden. Also es wird als erstes eine Schafherde vorgestellt, im ersten Bild, die ziemlich heruntergekommen ist. Da liegen irgendwelche Tiere krank rum. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, kann man sich durchaus drastisch vorstellen. Teile des Fells fehlen oder die haben irgendwelche Pusteln. Ich bin jetzt kein Schafexperte, aber die Herde sah wahrscheinlich ziemlich übel aus, die hier beschrieben wird. Es gibt hinkende Tiere mit blutenden Füßen. Und wenn man weiter in die Landschaft schaut, dann gibt es irgendwelche, die rumlaufen und gar nicht mehr wissen, ob sie zur Herde gehören und sich irgendwie verlaufen haben. Irgendwo blökt eins, weil es in den Dornen hängt, holt auch keiner raus. Am Regenstrand liegen irgendwelche Kadaver, die von irgendwelchen Raubtieren gerissen worden sind, um die sich auch keiner mehr kümmert. Die Tiere haben Striemen, weil sie misshandelt sind. Also klar, die Herde ist Tierquälerei, was hier passiert im Bild. Wäre vermutlich in der heutigen Zeit ein Fall fürs Veterinäramt, das da einschreiben müsste und wahrscheinlich genauso handeln würde wie damals, dem Hirten die Herde wegnehmen würde. Wobei das hier nicht, manchmal, wenn man in der Zeitung sowas liest, dass man wieder Tiere und Kühe gefunden hat, dann ist meistens wegen der Überforderung des Besitzers. Hier ist eine andere Sache die Ursache. Es ist eine systematische Ausbeutung dieser Herde. Also solange es Wolle und Fleisch gibt und Milch, geht die Sache weiter und wird rausgeholt, was rauszuholen ist, ohne irgendwas reinzustecken. Und so sagt Gott, so ist der Zustand des Volkes Gottes. Es gibt eine Führungskrise, es gibt ein falsches Führungsverhalten und der Bund wurde gebrochen, weil irgendwie die gesellschaftliche Balance nicht stimmt, weil nicht das getan wurde, was Gott auch gesagt hat, nämlich kümmert euch um Arme, kümmert euch um Witwen und Waisen. Das waren damals Gruppen, die sehr stark zu sozial Benachteiligten gehört haben, weil gesellschaftlich einiges schiefgelaufen ist. Und das wirft er dieser Führungsschicht vor, wobei man sich, damals war ja die Führungsschicht die geistliche und die sozusagen das, was heute das Administrative ist, die weltliche Regierung war ja irgendwie eins. Also es gab Könige, damit sind gemeint Könige, Regierung, Priester, vielleicht auch noch die Schichten drunter, Beamten und was es da alles gab. Also eine gesellschaftliche Schieflage ist im Grunde der Grund, warum die Katastrophe, warum der Untergang eingetreten ist. Und das ist was, was eigentlich auch quer durch alle Propheten angegangen wird. Also Amos ist einer, der sich besonders hervorgetan hat, aber auch andere. Dieses Motiv spielt immer wieder eine Rolle, dass der Umgang mit Armen, Kranken, Waisen, Witwen, den Schwachen insgesamt nicht okay ist und dass der angeprangert wird. Und die Führungsschicht hat versagt, dadurch ist es zur Katastrophe gekommen und damit kommt die auch weg. Also durch die Katastrophe haben die nämlich auch alle ihre Ämter verloren, deportiert und hängen jetzt ja völlig unter anderen Herrschern. Offen ist die Frage, warum es dann, wenn die Führungsschicht versagt hat, eigentlich alle trifft. Da kann man die restlichen 15 Verse nochmal lesen, die ich ausgelassen habe. Da ist auch einiges dazu gesagt, dass die Schafe auch unter sich auch nicht alles in Ordnung war. Also es hing nicht nur an der Führungsschicht, es hing auch an den Menschen selber offensichtlich. Und mit dem Bild des Hirten wird auf der anderen Seite Hoffnung auf eine gute Zukunft gemacht. Gott macht es selbst, also er gibt jetzt sozusagen selbst den Hirten. Es wird ja ein Bild gebraucht, am Ende es ist eine Herde, alles in Ordnung, es gibt grüne Wiesen, frisches Wasser, sozusagen wie im Psalm 23. Auch mit dem, also dieses Bild wird häufiger verwendet in der Bibel, es wird überhaupt häufiger verwendet in der Antike. Also ich habe mir auch angelesen, dass es ja auch nicht nur ein biblisches Motiv ist, sondern dass es ein Motiv ist, das auch durchaus in anderen Kulturen in der Antike gedient hat, um das Verhältnis von Herrscher und Untergebenen oder Herrscher und Volk zu beschreiben. Für sie war das damals Zukunft, was hier steht. Also das mit den grünen Wiesen, dass er aus fremden Ländern wieder eingesammelt wird und alles, was da sich um dieses positive Bild rankt. Für uns ist es eigentlich heute Vergangenheit. Wir wissen, dass es tatsächlich so gekommen ist. Wir wissen, dass es tatsächlich passiert ist. Sie konnten tatsächlich nur darauf hoffen. 60 Jahre danach ist es tatsächlich eingetreten. Also sie kamen zurück in ihr Land und Gott hat sie zurückgeführt als ihr guter Hirte tatsächlich. Ich gehe noch eins weiter. Natürlich erweckt jedes Bild vom Hirten Assoziationen an Jesus als den guten Hirten. Ich denke, das liegt auch drin. Ich verweise nochmal auf die 15 Verse, die ich ausgelassen habe. Da wird es nochmal auch deutlicher ausgeführt, dass die Assoziation an den Hirten ist. Dass Gott einen einzigen Hirten senden wird, sozusagen den ultimativen Hirten. Und deshalb hier auch nochmal ein paar Gedanken zum Bild des Hirten. Also es ist mir aufgefallen, dass ich zumindest, aber ich glaube, ist bei den meisten von euch, würde ich auch mal tippen, auch so, wir haben wenig mit Hirten zu tun. Also Schäfer gibt es ja nicht mehr so richtig viele. Die einzige Schafherde, der ich so regelmäßig begegne, die ist in Eberstadt und wird im Wesentlichen zur Landschaftspflege eingesetzt. Also die höre ich immerhin gelegentlich mal blöken. Aber ich glaube, die haben auch keinen hauptamtlichen Schäfer. Die haben einen, der sie abends... Haben die tatsächlich einen Hauptamt? Echt? Aber ich glaube, der macht auch noch Feierabend. Tagsüber sind die mehr so allein und nachts auch. Und ich glaube, so in den Stunden nach Feierabend führt er sie, glaube ich, dann mal von einer Wiese auf die anderen, wo sie dann sozusagen die Streuobstwiesen abnehmen. Also es ist kein so ein richtig 24x7 Schäfer. Was? In Wembach gibt es nur einen echten, okay. Dann habe ich mich getäuscht, es gibt immerhin einen, der noch einen Schäfer kennt. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es kein allgemein gängiger Beruf mehr ist, heutzutage Schäfer zu sein. Ich glaube auch, dass Schafherden heutzutage immer mit einer gewissen Idylle zu tun hat. Also wenn ich mir meine Fairtrade-Kataloge gelegentlich mal so angucke und dann die Werbung für Rhönwolle drin ist, dann sind es immer saftige grüne Wiesen und schöne Lämmer und sieht alles sehr idyllisch aus. Also kauft Fairtrade natürlich, das ist jetzt nicht die Botschaft. Aber das ist alles sehr idyllisch. Man hat schöne Lämmer und wenn ich so über die Schwäbische Alb fahre, dann ist der Schäfer, hat man auch so Bilder im Kopf, dass der Schäfer halt auf seinem Stock gemütlich dasteht und den Schafen so zuguckt. Wenn man sich dann mit dem Schäfer auf der Alb unterhält, merkt man auch schon, dass es durchaus ein harter Job ist und dass er gelegentlich erzählt, wie dann Autos in die Schafherden reinfahren, wenn sie die Straße überqueren und so, und dass es alles auch nicht so ist, selbst heute nicht so ist, dass es alles so glücklich ist. Damals war das Alltag. Also ich glaube, dass damals jeder irgendeinen Hirten gehabt hat. Ich habe es nicht nachgelesen, aber ich behaupte das mal. Es muss damals so viele Hirten gegeben haben, dass jeder einen gekannt hat und dass es in jedem Dorf sicher ein paar gab, die dort bekannt waren, die irgendwelche Schafe, Ziegen und sonstige Tiere gehütet haben. Und ich denke, dass deshalb auch das Bild in der Antike so populär war. Also Herrscher und Untergebene in diesem Bild darzustellen, weil das war jedem unmittelbar einleuchtend. Ich glaube auch, egal wo die Weihnachtsgeschichte stattgefunden hätte, egal in jenem Dorf, die Engel hätten immer auf irgendwelche Hirten getroffen, die dort nachts vor dem Dorf gewesen wären. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine Besonderheit jetzt gerade von Bethlehem war, dass die dort waren. Es war Glück für die, dass der Engel gerade in Bethlehem kam, aber im Prinzip wären sie wahrscheinlich überall auf irgendwelche Hirten getroffen. Und es gibt, das wird aus dem Text deutlich, Anforderungen an Hirten. Also die halten die Herde zusammen, schauen auch auf einzelne. Und es ist irgendwie ein aufopferungsvoller Beruf. Also Hirten gehen einen Weg mit ihren Schafen. Auch das können wir aus der Weihnachtsgeschichte lernen. Man fragt sich ja, was haben die eigentlich nachts da draußen zu tun? Also die Weihnachtsgeschichte wäre lang nicht so spektakulär gewesen, wenn die Hirten nach Hause gegangen wären. Dann hätten wir die Menge der himmlischen Heerscharen aufgetreten und keiner hätte es gemerkt. Die Weihnachtsgeschichte lebt unter anderem davon, dass Hirten offensichtlich zu der Zeit nachts nicht zu Hause waren. Vielleicht hatten sie auch überhaupt kein Zuhause. Ich weiß nicht, wie arm Hirten damals waren. Vielleicht waren das tatsächlich Leute, die zum Teil gar kein Zuhause hatten und einfach dort mit ihren Schafen vorm Dorf gelebt haben. Auf jeden Fall zeigt uns die Weihnachtsgeschichte, dass es ein 24x7 Job war anscheinend. Also die mussten, oder ob sie mussten, doch, vielleicht mussten sie. Sie mussten, ja. Sie mussten bei ihren Schafen bleiben, weil ich komme gleich dazu, warum. Es war auf jeden Fall ein Job, der aufopferungsvoll war, wo man anscheinend die ganze Zeit dabei bleiben musste. Und es war ein gefährlicher Job, das können wir von einem anderen Heroen in der Bibel lernen, von David, als der gegen Goliath angetreten ist. Ich habe immer auch die Vorstellung gehabt, da ist so ein kleiner Junge gekommen und hat dann den riesen Goliath irgendwie erledigt. Ist aber mitnichten so. Wenn man die Geschichte nochmal nach, ich dachte, lies mal nach, der war doch auch Hirte, was kann man eigentlich von dem lernen? Und es ist interessant, es gibt ein Vorgespräch mit Saul. Und da sagt David, was er sozusagen als Hirte schon alles geleistet hat. Und das ist nicht schlecht. Also da muss man sagen, da ist kein Unerfahrener gegen Goliath angetreten. Der sagt dem König, jetzt gehe ich mal davon aus, dass es nicht Übertreibungen eines jugendlichen Menschen sind, sagt dem König, also hör mal, ich kann das schon machen. Ich habe nämlich schon mit Bären gekämpft und ich habe mich schon Löwen in die Mähne geworfen und den Schafe aus dem Rachen gezogen. Das ist schon mal nicht schlecht. Also da muss ich schon mal sagen, der Mann ist nicht so unerfahren gewesen, wie wir vielleicht manchmal glauben, wenn das so stimmt. Heißt aber im Umkehrschluss auch, Hirten hatten auch einen ziemlich gefährlichen Job. Also wenn man sich schon mal mit Bären und Löwen anlegen muss, dann kann man sich üble Verletzungen holen. Das kann man sich schon vorstellen, was da alles so passieren kann, wenn man mit Bären und Löwen kämpft. Und versucht, denen noch irgendwelche Schafe wieder abzunehmen, die sie bereits irgendwie gerissen oder mitgenommen haben. Also auch diese Vorstellung, und ich glaube, dass es den Leuten damals schon klar war, dass das hinter einem Hirten steckt, dass ein Hirte einen aufopferungsvollen Beruf hat und dass er auch einen gefährlichen hat. Und diese Vorstellungen stecken auch alle hinter dem Bild des guten Hirten, von dem wir wissen, er ist in Jesus gekommen. Also der Hirte, der sich wirklich ultimativ aufgeopfert hat und der 24x7 für uns da ist. Wenn Jesus das sagt, dann der gute Hirte, er sei der gute Hirte, dann sagt er natürlich, ich bin der, der diese Prophetie erfüllt, was die Leute damals schon begriffen haben, was eine ungeheuerliche Behauptung ist. Also denen war sowohl bewusst, was ein Hirte ist, und denen war auch bewusst, dass es diese Stellen bei den Propheten gibt. Und manche haben gesagt, das ist schon ungeheuerlich, aber wir glauben es. Und manche haben gesagt, das ist so ungeheuerlich, dass der Kerl total verrückt ist und übergeschnappt ist und eigentlich sich doch für ein bisschen größer hält, als er ist. Also das war damals klar, als Jesus das gesagt hat, dass er sozusagen all dieses in sich erfüllt sieht. Und es gibt einen Teil, und jetzt komme ich doch auf den Teil der Prophetie, die nicht erfüllt ist. Ich glaube, hinter dem Bild steckt nochmal was, was dann ganz spät und was für uns noch offen ist und auch für die Leute damals offen war. Und das ist wirklich ein ganz kleiner Teil der Prophetie, aber den gibt es auch. In der Offenbarung ist die Rede davon, dass es ein Lamm auf dem Thron gibt, das gleichzeitig der Hirte ist. Ist auch ein interessantes Bild. Und gerade Hesekiel ist einer, der auch viele, der durch seine Bilder, also wenn man Bilder bei Hesekiel liest, dann findet man auch ähnliche Bilder in der Offenbarung wieder. Also da gibt es einen ganz großen Bogen von den Propheten bis ganz hinten rein in die Bibel, in die Offenbarung. Und ich glaube, dass dieser Text auch darauf zielt, dass nochmal dass das Lamm auf dem Thron sitzt, der Hirte ist. Das steht noch aus, für die damals wie für uns auch. Dass Gott der große Sammler ist, der wirklich alle zusammenbringt, egal wo sie sind, egal wo sie verstreut sind. Das hat er schon ein paar Mal in der Geschichte mit seinem Volk gemacht. Und das wird er am Ende mit allen machen, dass er sein Volk zusammensammelt. Und dass die dann alle um ihn sind. Deshalb ist mein letzter Gedanke auch, was man aus prophetischen Texten auch wie dem sehen kann, Gott handelt in der Geschichte. Ich glaube, das ist manchmal tröstlich, das zu wissen, und vielleicht ist es jetzt gerade tröstlich auch für uns, das zu wissen. Also es gibt sicher in der Welt viele Entwicklungen, die uns Angst machen können und die uns Sorge machen können. Und das geht auch bis in unser Land rein, wo wir auch noch nicht so richtig wissen, wie es denn ausgeht mit den Brüchen, und die wir momentan erleben. Wir haben ja auch schon erlebt, auch bei uns im Volk, dass es überraschende Wendungen gibt in der Geschichte. Und überraschende Wendungen, die haben manchmal, oft, immer, kann man sich fragen, mit Gott zu tun. Also auch hier im Text wird ja einiges angesprochen. Hätten Sie gedacht, dass Sie nach 60 Jahren tatsächlich wieder zurück sind? Gab es einen Bruch? Ist auch in der Bibel geschildert, aber es gab es einen Bruch, der in der Geschichte von den Babyloniern, und der dazu geführt hat, dass Sie nach 60 Jahren wieder zurückkommen. Gott hat sein Wort gehalten. Wir würden sagen, der wirkliche Hirte ist gekommen. Auch da ist was in Erfüllung gegangen von dieser Prophezeiung. Und ich glaube, in allen Umbrüchen kann man darauf vertrauen, dass Gott Wort hält, dass er tatsächlich am Ende alles sammelt. Offenbarung ist ja nicht, wie man manchmal auch denkt, dass dann das Chaos ausbricht und irgendwie alles untergeht. Das ist es gerade nicht. Es ist wie in dieser Geschichte, dass Gott eigentlich das Chaos und all das Chaotische und all das Schlimme und das Furchtbare, was in der Welt passiert, begrenzt. Also das ist ja auch in der Offenbarung. Es passiert zwar viel Schlimmes, aber Gott sagt dann auch, jetzt ist Schluss mit dem Schlimmen. So wie hier auch, nach 60 Jahren war dann tatsächlich Schluss. Also es ist am Ende nicht das Chaos, sondern Gott sammelt die Menschen. Unsere unser Land, was vielleicht lange Zeit eine Insel der Seligen war, wenn ich unsere Gemeinde angucke, vielleicht auch eine Insel der Mittelstandsseligen, ist stürmischen Zeiten ausgesetzt. Und ja, ich weiß nicht, ob es so stürmisch sind und ob wir es auch so schon wahrnehmen. Ich will auch nicht, ich bin jetzt kein Prophet, kann auch die Zukunft nicht vorhersagen. Aber man sollte sich vielleicht nicht mit dem, das muss ich mir auch immer wieder sagen, nicht davon prägen lassen, was jetzt an Schwierigkeiten da ist, sondern von dem großen Ziel. Der große, der gute Hirte sammelt am Ende alle um sich. Das sagt uns die Prophetie Hesekiels. Und so lange sollten wir hören als Gemeinde, was Gott uns zu sagen hat in unsere heutige Situation. Mit dem Blick darauf, dass Gott eines Tages alle einsammelt. Amen.